Liebe Fugis, es ist Sonntag, der 2.11. Heute ausnahmsweise sonntags, Fugengoldtag nächste Woche wie gehabt, wieder samstags. Markus S. Kleiner und ich, Marc Süß, schauen heute in den Fugen nach dem Gold, in den Fugen der Schlagzeilen. Und wir haben einen besonderen Gast, Sarah Deborah Reininghaus, Kulturwissenschaftlerin an der TU Dortmund, ist heute mit uns da. Markus, Sarah, was habt ihr für Themen mit dabei?
Ja, wir haben zwei gemeinsame Themen mitgebracht. Das erste ist Ecofreshs Beitrag zur Stadtbilddebatte von Friedrich Merz. Und zwar beschäftigen wir uns mit seinem Song Friedrich.
Und wir haben mitgebracht das Verschwinden des Josef Mengele.
Sehr schön. Da bin ich sehr gespannt. Ich habe zwei Themen mitgebracht. Ich habe einmal für die Kategorie Kunst ein Grundeinkommen für Künstlerinnen in Irland dabei. Und ich habe ein seltsames Lifestyle-Thema dabei. Verliebt in eine KI.
Fugengold, das Podcast-Feuilleton mit Markus S. Kleiner und Marc T. Süß.
Ja, liebe Fugis, am 24.10. ist der neue Song von Ecofresh erschienen. Er ist wahnsinnig erfolgreich, er heißt Friedrich und setzt sich mit der Stadtbilddebatte um die Aussage von Friedrich Merz auseinander.
Ein Blick auf die neuesten Trends und Entwicklungen in der Welt. Aktuelles.
Ja, der Song ist eine Rap-Stimme der Friedrich Merz-Kritik. Es ist ein Song für die Proteste gegen Friedrich Merz. Es ist aber, und das ist wichtig, kein Diss-Track. Er ist ein sehr höflich formulierter Track. Es heißt im Song selbst Friedrich Bey. Salam Aleikum. Also das ist eine höfliche Anrede, eine ganz normale höfliche Anrede in der Türkei. Das heißt, Herr Friedrich und dann Friede sei mit dir. Also es ist kein Diss-Track, keiner, der sagt, also ergänzt sinnvoll, welche Kraftwörter hier verwendet werden können, sondern der auf ein Problem hinweisen möchte, dass vor allem die Linke in Deutschland allen Kritik an Friedrich Merz geübt hat, dass es nämlich nicht Migration das Problem sei in der Debatte, sondern Armut. Und deshalb steht das Thema der sozialen Ungleichheit, der Armut, der wirtschaftlichen Ungleichverteilung im Zentrum des Songs von Ecofresh und im Zentrum seiner Kritik. Es ist so diese Zusammenfassung der Debatten, die aber trotz aller Kritik eins zum Ausdruck bringen möchte: Wir haben eine Verbundenheit zu Deutschland. Das heißt im Song, doch solange unser Herz klopft, ist Almania unsere Herkunft. Also es geht nicht darum zu sagen, so wie bei Slime, Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Es geht darum, auf Missstände hinzuweisen und das sehr, sehr deutlich. Er versteht sich als ein Reporter der Verhältnisse und ist dann so ein bisschen wie Chuck D von Public Enemy, der einmal gesagt hat, Rap ist das CNN der Schwarzen. Er sagt als Reporter, als dieser, der uns durch den Song führt, er hat Einblicke, eine Übersicht über eigentlich das Thema, worum es geht, aber Friedrich Merz eben nicht. Und deshalb möchte er Friedrich Merz auf eine Reise an Orte hinnehmen, die Friedrich Merz normalerweise nicht besucht und mit seiner Stadtbildaussage nicht in den Blick genommen hat. Er erzählt etwas von einem Leben, zu dem er keinen Zugang hat und baut Geschichten und Bilder der strukturellen Ungleichheit aus und sozusagen auch der Ungleichheit eben im Sinne von Besitz, von ökonomischem Besitz, von finanziellem Besitz. Also es geht vor allem um das Moment einer ökonomischen Ungleichheit, um das Moment von Armut als Bedingung von Kriminalität oder dem Auseinanderlaufen von Lebensläufen. Er thematisiert natürlich auch Rassismuserfahrungen. Er thematisiert neben den Rassismuserfahrungen so Alltagsrassismuserfahrungen, zeig uns deine Karte im Bus vor, soziale Ungleichheitserfahrungen. Er zeigt, dass Arbeit meistens schlecht vergeben ist. Da werden wir gleich nochmal in der Kritik drauf kommen und versucht sozusagen eine immer wieder so Gegenüberstellung aufzubauen, wie Marginalisierung, wie Ungleichheit produziert und reproduziert wird. Ein wunderbares Bild oder eines der besten Bilder, das wird Sarah gleich noch was sagen, ist die Gleichsetzung von Xatar und Jens Spahn. Weil der Konnex zwischen beiden ist, beide wollen haben, wollen Macht haben, wollen Besitz haben, wollen Fame haben. Nur Jens Spahn ist halt Politiker und bekommt das legitim, trotz aller Affären, trotz aller auch ne Maskenskandal und so weiter. Xatar bleibt halt der Weg eben zwischen Fame als Rapper, als Gangster-Rapper und realer Kriminalität. Und dieses vor allem auch der Ungleichheit der Chancen, der Sozialisation, aus dem beide kommen. Und er weist auf die ungleiche Chancengleichheit oder die mangelnde Chancengleichheit von Menschen mit Migrationshintergrund hin, indem er daraufhin weist, dass Friedrich Merz ja 4 Jahre Vorstandsvorsitzender des Aufsichtsrates, des deutschen Aufsichtsrates, des weltgrößten Vermögensverwalters war, BlackRock. Und so entfaltet sich so ein Tableau, wo er Gründe bringt, warum diese Stadtbildaussage von Friedrich Merz die Probleme hat. Neben ganz, ganz vielen fokussiert er sich hier eben auf das Ebene der sozialen Ungleichheit, der ökonomischen Unverteilung, und daraus wächst sozusagen auch ein Rassismus in der Markierung und Bewertung der Migrantinnen.
Problematisch an dem Song ist Echos verengende Schilderung der migrantischen Community, die bei ihm als eine, ja, beinahe ausschließlich gering qualifizierte, homogene Masse erscheint. Ausgeblendet werden zufriedenstellende oder das, was man landläufig so erfolgreiche Biografien nennt, anhand derer Echo auch gut die Diskriminierungsformen hätte aufzeigen können, die Menschen mit Berufsausbildungen und Studienabschlüssen durchaus täglich in Deutschland auch erfahren. Doch Echo konzentriert sich auf Putzkräfte und entscheidet sich damit für Bilder, die natürlich stereotypisiert, das muss man sagen, nicht für eine komplexe, migrantische, aber vor allem auch postmigrantische Realität mehr stehen. Dies kann man als bewusst anachronistisch deuten oder aber, positiv gewendet, als Ausdruck von Solidarität. Mit denjenigen nämlich, die denen zuteil werden soll, die am marginalisiertesten von allen sind. In eine ähnliche Richtung gehen auch noch Beobachtungen, die ich gemacht habe, zu dem Wording des Ausländers, das Echo hier verwendet. Der wird hier nicht genauer definiert, so dass wir die Frage stellen können, wie bewusst dies eigentlich entschieden wird von Echo. Im Deutschrap wird es häufig generalisierend genutzt, das kennen wir, auch wenn die Person, um die es in dem jeweiligen Track geht, längst gar nicht mehr als sogenannter Ausländer, Ausländerin zu bezeichnen ist, also etwa über die deutsche oder über eine doppelte Staatsbürgerschaft verfügt. Das ist nachvollziehbar, will man die Kritik an einem diskriminierenden Deutschland üben, dass alle, die irgendwie anders heißen, aussehen, andere Glaubensgrundsätze haben oder ähnliches, als fremd und zweitrangig und damit ablehnenswert erscheinen lassen will. Man will sie nie dazugehören lassen. Und damit wird Ausländer dann als Selbstbezeichnung auch von Menschen mit Migrationsbiografie genutzt, die ihre alltägliche Diskriminierung in den Fokus ihrer Selbstbezeichnung stellen wollen. Damit legt Echo, ob nun gewollt oder nicht, das lassen wir mal dahingestellt, den Finger in die Wunde der ganzen Diskussion oder vielmehr nicht die Wunde, sondern in eine Leerstelle rund um Merz' Aussagen. Es wurde ja relativ rasch diskutiert und gefochten, wer nun legitimiert sei, wie Stellung zu nehmen zu Merz' Aussage. Wenig gesprochen aber wurde darüber, wen Merz nun im Kern eigentlich meinte. Personen mit welchem Status? Geduldete? Asylsuchende? Fragezeichen. Oder auch Menschen, die eben das sogenannte Stadtbild mitprägen, aber längst schon Deutsche sind. Diese Unterscheidung macht es, und das ist mir ganz wichtig zu sagen, nicht weniger rassistisch. Denn am Ende werden keine Individuen in den Blick genommen und Differenzen zwischen Menschen aufgemacht. Jedoch wäre dies umso entscheidender zu wissen, um das Ausmaß von Merz' Entgleisung noch besser einschätzen zu können. Träumt Friedrich Bey, wie Echo sagen würde, nun von der Remigration auch längst deutscher Staatsbürgerinnen, die nur nicht so aussehen wie er?
Und das ist die Frage an dich, Marc. Wie hast du den Song wahrgenommen? Findest du das einen guten Beitrag? Wir finden das ja einen sehr ambivalenten Beitrag. Er hat gute Stellen. Er nimmt Positionen auf, wie beschrieben, die wir natürlich aus der politischen Debatte kennen. Aber wir haben natürlich auch, wie Sarah das formuliert hat, klare Kritikpunkte und finden das einfach einen Schnellschuss, der mehr Zeit gebraucht hätte, um wirklich reflektierter ins Herz einer Debatte zielen zu können. Wie siehst du das?
Ja, der Echo Fresh Song ist für mich, der spiegelt ein bisschen die Merz-Aussage. Lass mich erklären, was ich damit meine. Also, wenn ich den Song ganz ernst nehmen würde, dann wäre er mir viel zu freundlich. Vor allen Dingen für einen Friedrich Merz, der mit so einer Stadtbildaussage, das passiert ihm nicht. Das ist ja kein Zufall. Das ist ein professioneller Politiker, der kommt aus der Wirtschaft. Das ist vermutlich, denke ich, Klientelpolitik, um Wähler vom rechten Rand zu holen. Vor allen Dingen, wenn Merz das noch zweimal wiederholt, diese Aussage nicht differenziert aufklären kann, sondern ja, das ist eben nichts, wo Merz emotional wird, ihn irgendwelche Sachen überkommen und er dann sowas in der Rede sagt, er wiederholt es zweimal. Das ist ganz klar Klientelpolitik. Und das unterstelle ich auch so ein bisschen Echo. Natürlich auf eine ganz sympathische Art, aber ich glaube auch nicht, dass dieser Track ist viel zu freundlich, zu naiv, um das jetzt wirklich als, finde ich, Gegenposition gegen Merz' Rede verteidigen zu können, sondern ich glaube, Merz weiß ja auch genau, was Eko da singt. Das ist ihm wahrscheinlich nur scheißegal. Und vielleicht macht Eko Fresh genau das, was Merz da macht. Das ist nämlich Klientelpolitik für seine Rap-Fans. Und unter dem Aspekt ist das bestimmt ein gelungener Track. Ich glaube aber nicht, dass er in der Sache uns irgendwie viel weiterbringen wird.
Absolut, so haben wir das auch gesehen. Marc, bring uns mal ein bisschen näher zu deinem ersten Thema, das ja zumindest strukturell mit unserem ersten Thema verbunden ist.
Genau so ist es, mein Lieber. Wir kommen in den Bereich der Kunst, und zwar geht es um ein Grundeinkommen für Künstlerinnen in Irland.
Ein Blick auf die Werke und Ausstellungen, die gerade für Gesprächsstoff sorgen. Kunst.
Markus, Sarah, liebe Fugis, ich habe einen spannenden Artikel für euch mitgebracht von kunstforum.de. Der hat den Ende Oktober veröffentlicht, und es geht darum, dass in Irland auch bis 2026 und in 2026 ein Grundeinkommen für Künstlerinnen und kreative Berufe nicht nur eingeführt wird, sondern weiterläuft. Die Zusammenfassung des Artikels ist so, dass in Irland eigentlich schon seit Oktober 2022 ein Pilotprogramm läuft. Das heißt Basic Income for the Arts, BEI, abgekürzt. Und es richtet sich bis dahin erstmal an 2000 ausgewählte KünstlerInnen und Kreativschaffende, die bislang so 325 Euro pro Woche erhalten haben. Das war erstmal auf 3 Jahre angelegt, und jetzt wird's verlängert bis 26. Vor allen Dingen, weil Berichten zufolge eben diese Arbeit oder dieses Grundeinkommen eine sehr positive Wirkung, positive Effekte zeigt, genau die man sich vorstellen kann. Die Kreativen haben mehr Zeit, sich der kreativen Arbeit zu widmen, haben weniger Angst vor prekären Verhältnissen, in die sie abrutschen könnten, und haben einfach die Möglichkeit, innovativere, langfristigere Projekte zu realisieren. Also verändert die ganze Haltung und Perspektive von KünstlerInnen. Und in diesem Budget für 2026 hat die irische Regierung jetzt eben angekündigt, das Modell in eine dauerhafte Regelung überführen zu wollen, mit der Öffnung auch für neue TeilnehmerInnen und Ausbau von diesen Förderzahlungen. Ich finde eine fantastische Perspektive, zumindest mal für Irland. Ich denke, es könnte auch, darüber können wir gleich diskutieren, ein gutes Pilotprojekt für zumindest mal die EU sein oder so. Also ich finde das Modell großartig. Ich sehe da eine Vorbildfunktion für eigentlich die Kultur- und Kreativbranche. Du bist Kreativarbeitender, ich auch. Wir wissen selber, wie stark manchmal man unter Druck stehen kann, sei es von schwankender Auftragslage, Absicherung, Risikoaversion, die dann natürlich auch in die kreativen, in die künstlerischen Projekte Einzug halten. Und so eine Grundeinkommen für Künstlerinnen schafft eben genau hier diese Basis für Freiheit, die man braucht, um ja experimentieren zu können, eine andere Qualität einfach abliefern zu können. Ich sehe es vor allen Dingen, das ist jetzt natürlich eine Meldung aus Irland, ich sehe es aber gerade für Deutschland auch als super relevantes Thema. Wir haben es in den vergangenen Fugengold-Episoden immer wieder besprochen, wie auch hier Meinungs- und Kunstfreiheit von verschiedenen Orten unter Druck gerät, sage ich mal. Wir haben CDU, CSU, die Ausstellung schließen lassen wollen, Sachen verbieten wollen. Wir haben natürlich auch von rechts, von der AfD immer wieder die Versuche, ja, Sachen zu stören, zu verbieten. Und aber genau diese Freiheit, die du brauchst, ist natürlich essentiell in der Kunst, in der Kreativbranche. Und ich sehe da einfach, dass viel Druck gerade herrscht, mal von rechter Seite, mal von identitätspolitischen Strömungen, die Einfluss nehmen wollen auf Kunstfreiheit und das kreative Schaffen. Und deswegen glaube ich, dass das Modell nicht nur eine Geste ist, sondern wirklich eine gute Strategie sein kann, Kreative zumindest mal finanziell zu entlasten, denen auch eine Wertschätzung und eine Anerkennung für Kunst und Kultur zu geben, die es braucht. Und ja, deswegen wäre es einfach mein Wunsch, dass nicht nur Deutschland, sondern vielleicht EU-weit nachgezogen wird, um ein klares Signal zu setzen, Kunst ist systemrelevant, und das ist die passende Handlung dafür. Ja, Markus, wie siehst du das denn? Siehst du das irische Modell des Grundeinkommens für Künstlerinnen und Künstler? Ist das ein sinnvoller Weg, um kreative Arbeit dann gesellschaftlich als relevante Leistung zu sichern? Oder siehst du dann auch eine Gefahr, dass staatliche Förderung die künstlerische Freiheit langfristig beeinflussen könnte?
Ja, ich habe ambivalente Gefühle zum Thema bedingungsloses Grundeinkommen für KünstlerInnen, denn erstmal potenziert das soziale Ungleichheit. Es gibt so viele Menschen, die dann kein bedingungsloses Grundeinkommen bekommen. Warum sollen denn KünstlerInnen ein bedingungsloses Grundeinkommen bekommen, wenn der Rest der Gesellschaft keins bekommt? Das verstärkt soziale Ungleichheit und Ungerechtigkeit. Das finde ich als Idee nicht politisch zielführend. Das schafft dann wiederum verschiedene Klassen von, wer ist denn legitim, wer ist nicht legitim, wer gehört dazu, wer gehört nicht Bücher zu. Also entweder bedingungsloses Grundeinkommen für alle oder für niemanden. Das ist so eine generelle politische Haltung, die ich finde. Und nicht, weil ich die Freiheit der Kunden oder das Unterstützen von Künstlerinnen nicht gut finde. Das finde ich natürlich herausragend, als Idee hervorragend. Aber es muss, wenn wir über diese Themen soziale Gerechtigkeit sprechen oder Beseitigung von Ungerechtigkeit, gleich verteilt sein. Dann ist es so, dass wenn es ein bedingungsloses Grundeinkommen geben würde, heißt es ja noch lange nicht, dass dann Ausstellungen nicht verboten werden, dass es dann sozusagen nicht versucht wird zu regulieren. Das heißt, du kriegst Geld, aber naja, ob du damit dann irgendwas machst, zeigst, ausstellen kannst, ist ja noch nicht geklärt damit zusammen. Deutscher Seite sehe ich das nicht kommen unter den politischen Bedingungen, in denen wir sind. Also da wird niemand sagen, bedingungsloses Grundeinkommen, das wäre doch was für Künstlerinnen, für die Freiheit der Kunst, für die Freiheit auch der Meinungsfreiheit und so weiter. Und dann wäre man auch sehr nah daran, zu sagen, wie viel Einfluss kann denn dann die Politik auf das Schaffen der Künstlerinnen, wie du gesagt hast, nehmen, wenn sozusagen ihre Freiheit staatlich finanziert ist. Dann bist du im Endeffekt wieder zurück, ein paar Jahrhunderte früher, wo das Mäzenentum, also auch diejenigen, die dann in Macht waren, Großbürgertum und so weiter, Kunst gefördert haben. Also ich finde das eine schöne Idee, aber die Idee hat unglaublich viele, also nur in meiner Perspektive, Fehler, dass ich sie eher als Produktion von sozialer Ungleichheit ansehe und nicht als einen Weg in eine bessere Richtung.
Ja, Markus, die Gefahr besteht auf jeden Fall. Ich glaube, da müsste man dann über das Wort bedingungslos bei dem Grundeinkommen nochmal einen ganz großen Deep Dive machen. Aber ich sehe, was du meinst und welche potenziellen Gefahren du siehst. Aber wir wollen von bildender Kunst zu einer anderen Kunstform kommen, nämlich wir gehen mit euch ins Kino.
Ja, und zwar wollen wir mit euch besprechen den Film Das Verschwinden des Josef Mengele, der am 23.10. erschienen ist. Regie führte der russische Exilregisseur Kirill Serebrennikov und es bezieht sich auf eine Romanverfilmung von Olivier Gü, La Disparition de Josef Mengele aus dem Jahr 2017.
Geschichten, die vereinen und trennen. Kino.
Wir beginnen im Jahr 1956. Wir befinden uns in Buenos Aires und dort lebt Josef Mengele, der Todesengel von Auschwitz, wie er genannt worden ist, der nationalsozialistische Kriegsverbrecher, der bestialische Mörder, ist auf der Flucht vor Verfolgung. Nach der Verhaftung von Adolf Eichmann, also Adolf Eichmann ist genauso wie Josef Mengele von den lokalen Behörden geduldet worden. Es sind unglaublich viele Nationalsozialisten nach Südamerika geflohen, nach Argentinien geflohen, haben dort gelebt und wurden geduldet, auch in Kooperation mit den Regimen selbst, die, naja, sich faschistisch verstanden haben. Und nun begleiten wir die Figur Josef Mengele, die von August Diehl gespielt wird, über 135 Minuten auf der Flucht. Und zwar flüchtet Josef Mengele von Buenos Aires nach Paraguay, von Paraguay dann nach Brasilien. Und wir begleiten ihn bis zum Jahr 1979, in dem er bei einem Badeunfall in Brasilien im Meer stirbt. Die Stationen, die wir sehen, sind die eines älter werdenden Josef Mengele und eines Josef Mengele, der niemals sozusagen an seiner Ideologie Zweifel hat, die niemals in Frage stellt. August Diehl, der Josef Mengele spielt, sagt am Anfang des Films, der Krieg endet für jeden zu einer anderen Zeit. Zitat Ende. Und genau das ist so, dass wir sehen, dass Josef Mengele oder die Figur Josef Mengele, die gespielt wird, ein unbeugsamer ist, ein unbelehrbarer ist, einer, der niemals Zweifel an seinen Taten hatten, der niemals Zweifel an der Richtigkeit des Nationalsozialismus hatte, der niemals Zweifel daran hatte, dass es so etwas wie ein Herrenvolk gab und der dann aber auch immer wieder Momente inszeniert bekommt, in denen er sich so als unverstanden fühlt, ungerecht verfolgt und so weiter. Und das ist das erste Thema, auf das wir eingehen möchten, nämlich das Thema Erinnerungskultur. Der NDR hat eine Schlagzeile am 28.10. zu diesem Film und es heißt Psychogramm eines Unbelehrbaren. Und das ist natürlich eine Haltung, die schon sehr klar macht, in welche Richtung der Film geht. Es ist ein Psychogramm von Josef Mengele, das nicht dazu da ist, der Shoah zu erinnern im wirklichen Sinne, das nicht dazu da ist, auch zu kontextualisieren, wie konnten denn diese ganzen Nazi-Verbrecher einfach so fliehen, wie konnten sie dort leben, wer finanzierte sie, was waren ihre Netzwerke, wie konnte das überhaupt sein, dass jemand wie Josef Mengele bis 79, bis zu seinem Tod, also 34 Jahre unbehelligt leben konnte. Der Fokus wurde darauf gelegt, oh Mann, der muss jetzt ärmlich leben. Er kriegt nicht mehr die Anerkennung, die er sich wünscht, weil er so ein toller Nazi-Arzt war und menschenschlechter. Er wird älter und das ist etwas, was eine unerträgliche Form ist, wenn man sich also mit der Shoah auseinandersetzt und mit so einer Figur. Wir sehen eigentlich einen Film, wo ein Mann altert. Und am Altern leidet und wie er dann in den Generationstrouble kommt, als sein Sohn ihn dann 77 besucht und Antworten haben möchte, hast du das getan, was dir vorgehalten wird, war Auschwitz so, wie es erzählt wird und dann ein Vater-Sohn-Drama existiert und dazwischen sehen wir sehr, sehr oft den Penis von August Diehl, völlig unangebracht in dieser Form, diese Körperreinigung, den dürren und dann auch noch vorher noch härteren Körper, wie er sich wäscht, ganz intensiv wäscht und immer wieder ist sein Penis im Bild. Und das wird dann auch verbunden mit Szenen der Sexualität, wo er dann in einer Szene, die dann in Farbe umkippt, da würde Sarah gleich noch was zu erzählen, in einer härtesten Sexform ist. Man denkt schon fast, man wohnt einem Porno bei. Das sind so ganz unverständliche Momente, warum nur diese singuläre Figur Josef Mengele im Zentrum steht, aber letztendlich das, wofür er steht, das System, wofür er steht, gar nicht so im Vordergrund steht. Und deshalb finde ich diese, also persönlich in diesem Moment Erinnerungskultur wieder den Klassiker da. Wir haben hier bei der Erinnerungskultur das Verhältnis der Inszenierung des Films, der Figur zum Publikum. Und nicht mit Blick auf diejenigen, um die es geht, nämlich die über 6 Millionen getöteten Jüdinnen und Juden, die ganzen Menschen, die Opfer geworden sind, in der Shoah im Zweiten Weltkrieg durch die Nationalsozialisten bestialisch getötet worden sind. Und so ist es schon fast rührselig. Dann ist es schon so, ach Mensch, der verbohrte alte Mann, ach Mensch, der Vater und Sohn. Und es geht sehr weit auf der Ebene der Erinnerungskultur von dem weg, was wir für erinnerungswürdig halten. Sarah wird jetzt auf die ganz zentralen Momente der Lagerdarstellung eingehen in diesem Kontext.
Genau, Markus. Denn wenn wir über das Verschwinden des Josef Mengele sprechen, dann müssen wir uns auch über die Darstellung der dort als Film im Film einmontierten Bilder aus Auschwitz unterhalten. Seit Adorno und damit seit den frühen 50ern tobt nämlich ein Widerstreit darüber, das wird den meisten von euch bekannt sein, ob und falls ja, die Verbrechen der Shoah und des NS medial darzustellen sind. Was einerseits, wenn man das möchte, eine angemessene Darstellungsweise sein könnte, die Würde realer Opfer wahren lassen kann und was sie andererseits imstande sind, einem Publikum über das damals Verübte zu vermitteln. Wir können diesen Diskurs, der ja in der Wissenschaft, aber natürlich auch im Feuilleton verhandelt wird und damit auch letztendlich in der Kritik, hier nicht nachskizzieren. Aber, und das scheint mir hier von höchster Aktualität, können wir derzeit eine Tendenz wahrnehmen, die Veränderungen bezeugt, die massiv sind für jede Form medialer Darstellung von Nazi-Verbrechen. Die FAZ schreibt über den Film, dass er, ich zitiere, einen virtuosen Clip aufweise. Gemeint mit Clip sind die Einspielungen zu den Experimenten im Vernichtungslager Auschwitz. Dieser zeigt, so die FAZ, dass die Nazis, ich zitiere nochmal, ihre beste Zeit, Zitat Ende, im Lager hatten, sich nicht scheuten, dort Bilder zu produzieren. Rebhandel nennt dieses Video eine raffinierte Umkehr, die nur durch die Täterperspektive gerechtfertigt sei. Jetzt kann man sagen, dass Filme über die Shoah sich verändern müssen, wollen sie wirksam und aussagekräftig sein. Nach Produktionen, die Shoah Kitsch und leeres Pathos präsentierten, sind hier sicherlich innovative Produktionen gefragt, die zum Beispiel durch Perspektivwechsel funktionieren können. Ich sage aber bewusst Wechsel. Ich frage allerdings, ob dies im Jahr 2025 im Rahmen eines Biopics, das zumindest einige Jahrzehnte im Leben eines einflussreichen Täters porträtiert, der richtige Weg ist. Die einmontierten Bilder sind nachgestellt einerseits. Sie zeugen von Mengeles pseudo-erforschten Menschen in einer den Nazi-Voyeurismus folgerichtig nachstellenden Weise, ohne aber deren Lebens- und Todesumstände auch nur im Kern anzuskizzieren. Insofern sind diese Bilder, die im Übrigen beim Sezieren auch sehr drastisch körperlich sind und auf uns wirken, nur ein Puzzleteil in einem Film, dessen Ziel eigentlich ganz woanders liegt, nämlich darin zu vermitteln, wie fanatisch und nicht enden wollend das NS-Weltbild Mengeles war. Aus dieser Perspektive finde ich es unannehmbar, die einmontierten Bilder sollen einem Publikum eigentlich nur, ja, das Entsetzen zeigen, es sich entsetzen lassen, damit dann ausführlich und in der Ruhe von 135 Minuten Laufzeit Höhen und Tiefen im Leben eines Nazis zum Zuge kommen können. Das Publikum muss entscheiden, ob es die Opfer als doch noch eben eingeplante Pflichtfiguren akzeptieren möchte und es in Ordnung findet, einem, ja, doch sehr alt gewordenen Nazi-Verbrecher durch relative Verarmung, Einsamkeit, sein allmähliches Schwinden des Nazi-Weltbildes, also nicht, dass er nicht mehr dran glauben würde, er muss den Zusammenbruch um sich herum ja eben erleben, und vor allem die, Markus, du hast es schon gesagt, Altersgebrechen zu folgen. Daran ändert die Tatsache, dass die Bilder aus den Lagern und von den Experimenten im Film in Farbe dargestellt werden, noch weniger. Viel zu leicht nämlich können diese Bilder in den Hintergrund geraten, wenn diese bitterleichten Aufnahmen vor dem Hintergrund von Orchestermusik kleinwüchsiger Menschen einmal verglichen werden mit den ja doch irgendwie groß wirkenden, eindruckerweckenden, monochromatischen, kontrastreichen Bildkompositionen, die Mengele zeigen, die selbst seine erbärmlichen Zustände noch irgendwie kraftvoll aufladen und damit irgendwie ja Film Noir-like in Szene setzen.
Und dann haben wir abschließend noch einen Punkt zu der weiteren kritischen Haltung. Das geht auf den Artikel von Bert Rebhandel in der FAZ am 23.10. kurz ein. Ich möchte daraus wörtlich zitieren. Das ist so der Schluss, sein Fazit aus seinem Artikel. Denn er, also die Figur Josef Mengele, gespielt von August Diehl, hat eine faustische Aufgabe. Er muss diesem Mengele durch falsche Identitäten hindurch alles geben, was dieser zu einer voll entwickelten Figur braucht. Er muss ihm eine Menschenwerdung schenken, um ihn dann erst recht der Unmenschlichkeit zu überführen. In der Performance von Diehl zeigt sich erst so richtig das unmögliche Unterfangen von Guy und Serebrennikov. Sie wollen sich an Mengele letztlich gütlich tun. Sie spielen Richter und Diehl spielt in diesem Dreiecksverhältnis zwischen Akteur, Figur und dessen Tarnexistenzen den Prozess. Rache ist ein Gericht, das einer geläufigen Redensart nach am besten kalt serviert werden sollte. Das Verschwinden des Josef Mengele ist eine ausführliche Mahlzeit, bei der lange unklar ist, ob der Eingeladene noch isst oder ob er schon wirkt an der höheren Gerechtigkeit, die ihm hier durch einen Film widerfährt. Es ist ein unmögliches Fazit, eine unmögliche Bewertung dessen, was wir hier gesehen haben, auch wenn wir uns sozusagen mit der Darstellung der Shoah, mit der Darstellung der Kriegsverbrecher beschäftigen, weil, das ist mein Punkt, Sarah wird gleich noch einen anderen Punkt ergänzen, es geht in diesem Film, wenn ihr den Film seht, alleine darum, um die Genialität, die Grandiosität des Spiels von August Diehl. Und irgendwann geht es nicht mehr um Josef Mengele, es geht nicht mehr um die Geschichte, es geht nur noch um die Genialität des Spiels von August Diehl. Und jede Form von Erinnerungskultur, jede Form von Auseinandersetzung, welche Rolle hat so ein Film heute, wenn wir uns mit der Shoah auseinandersetzen, wenn wir uns mit Antisemitismus auseinandersetzen, wenn wir uns mit Genoziden auseinandersetzen, all das spielt keine Rolle mehr, sondern es geht nur noch um den Schauspieler und seine geniale, größte, auch schon in den Wahnsinn fallende, selbstaufopfernde Inszenierung. Und das ist nun wirklich das Letzte, was ein Film dieser Art benötigt.
Ja, Markus, ich kann mich dir nur anschließen. Kein Verständnis für diese Kritik. Und ungeachtet der Tatsache, ob wir nun Team pro Rache oder Rache ablehnend sind, ich sehe diese Racheübung hier überhaupt nicht, die hier evoziert werden soll. Einer Person, die tot ist, ja gut, wie möchte man sein Nachleben dargestellt wissen? Wie will man sein Biopic gestaltet wissen? Was da an Rache am Ende unter dem Schlussstrich stehen soll, ist für mich überhaupt nicht ersichtlich. Im Gegenteil, ich sehe wieder das Herausheben einer ohnehin prominenten Figur, einer viel zu prominenten Figur. Der Film macht selber das Spiel auf und sagt, an einer Stelle lässt der Film Mengele sagen, da waren ganz andere Ärzte und ich bin der, ne, der eben jetzt so in Verruf geraten ist. Er ist schon sowas von prominent und das wird nochmal befördert 2025 durch einen Film über Mengele und nicht über andere.
Marco, und unsere Frage ist genau in dieser Hinsicht, wie findest du diese Inszenierungsformen, dass man sagen kann, das, was wir beschrieben haben, kann man sozusagen diesen Weg verlassen und kann man fast schon in eine Ikonografie eines Täters gehen, um über die Ikonografie des Täters sein Innenleben und den historischen Kontext, in dem er bestialisch gewirkt hat, zu inszenieren? Oder ist das einfach ein Fehlgriff in der Inszenierung, in der Fehlgriff in der Auseinandersetzung, so wie wir uns beschrieben, wie siehst du das?
Ich muss vorwegschicken, ich habe den Film ja nicht gesehen. Ich habe mir Trailer-Kritiken angeschaut, in dem Wissen, dass du das oder dass ihr das heute besprecht. Was mir auffällt, ist, auch von eurer Beschreibung und Sachen wie zum Beispiel die Monster-Serie mit Ed Gein, über die wir vor 2 Wochen oder so sprachen, dass es einen großen Trend zu so Biopics gibt, zu Biografien, zu wahnsinnig eng erzählten Filmen, die sich immer auf eine Person, oft auch auf Täter oder Täterinnen fokussieren. Und dort ein großer, großer Fokus automatisch natürlich auf diesen Personen, ihrer Biografie liegt und gleichzeitig diese Filme, wenn sie eben nicht gelingen, in dieser Nahaufnahme keine klare Haltung einnehmen können. Und das finde ich sehr problematisch. Wir haben ja, anders als viele andere Formate, fanden wir diese Ed Gein-Story ja gelungen als Verfilmung. Für mich, um darauf jetzt, weil ich das gesehen habe, eben nochmal zu verweisen, für mich ist die eben deswegen gelungen, weil fiktionale Sachen mit reinkamen und weil dieser große Bruch stattfand und irgendwie klar war, es ist eine künstlerische Form der Auseinandersetzung mit dieser Person. Und wenn sich das jetzt eurer Beschreibung nach bei dem Mengele-Film eben ja in so einer Riefenstahl-Schwarz-Weiß-Ästhetik, also daran musst du jetzt denken, nur auf Stills und so, zurückgreifen könnt, aber wenn das nicht stattfindet oder nicht stattfinden kann, ist das ein berechtigter, klarer Kritikpunkt. Und ich glaube, ja, das Timing natürlich 2025 dann auch diesen Film so darzustellen, klingt nach sehr berechtigter Kritik. Ja.
Marc, der Ed Gein-Vergleich ist super, weil bei Ed Gein ging es genau darum zu sagen, wir zeigen Ihnen einmal die Bedeutung in der Popkultur. Das war ja das, was ich gelobt hatte damals. Und dann, was ich sehr kritisiert hatte, war auch diese Darstellung, dass er fast so mal den Namen nehmen wollte, auch bis hin zu seinem Tod, wo er dann so erkrankt, wie traurig oder wie lieb er ist und so weiter. Genau da fällt es auseinander, weil es anscheinend den Faktor Mensch braucht, um Geschichte warm zu machen, zugänglich zu machen und so weiter. Aber wenn vielleicht einfach wechseln wir jetzt mal den Bereich. Wir kommen von der Rache zur Liebe und damit gehen wir heute am Sonntag in einem kalten, düsteren Tag aus dem Fugengoldtag heraus.
So ist es, mein lieber Markus, Sarah, liebe Fugis. Ich habe einen Taz-Artikel vom 29.10. mitgebracht. Wieder eine Blüte der Lifestyle-Entscheidungen und zwar verliebt in eine KI-Plattform. Richard war 23 Jahre verheiratet und hat 2 erwachsene Kinder. Jetzt führt er eine Beziehung mit einer künstlichen Intelligenz, so der Einleser der FAZ. Und den Artikel gucken wir uns genauer an.
Leben zwischen Hype und Enttäuschung. Lifestyle.
Ich fasse erstmal zusammen, was ist da eigentlich vor sich gegangen? Ein Mann namens Richard war 23 Jahre verheiratet, hat 2 erwachsene Kinder und führt aber jetzt mittlerweile eine Beziehung mit einer KI namens Vaya. Die Beziehung dauert schon fast 3 Jahre. Richard sieht in der KI eine Gesprächspartnerin für Themen wie Science Fiction oder Philosophie, nicht nur als technisches Tool. Klar, wenn man sich verliebt, kann man das ja schwer nur als technisches Tool sehen. Spannend finde ich auch, die Taz arbeitet nochmal raus, wie groß dieser Markt für so KI-BegleiterInnen ist. Der Artikel zitierte auch so eine Guardian-Schätzung, nach der über 100 Millionen Menschen weltweit mit einer KI als digitale Begleitung nutzen und vielleicht auch Beziehungen damit führen oder eingehen. Spannend ist auch, Richard hat das auf unterschiedlichen Plattformen genutzt, war aktiv, Avatar mit Stimme, Chat und so weiter und ist dann irgendwie immer umgezogen, um diese Vaya dann eben zu finden und auch in der Form die Beziehung halten und aufbauen zu können. Die Nutzungsbedingungen der Plattform namens Kindroid wird geschrieben, dass Chats überwacht werden, also Moderation durch Mensch und Maschine. Richard bewertet diese Überwachung als kritisch. Das fand ich einen sehr interessanten Punkt in dem Artikel. Und es gibt natürlich auch noch andere Beispiele, über die man sprechen muss. Die Taz formuliert ein drastisches Beispiel selbst. Es gab einen 16-jährigen Jungen aus Kalifornien, der soll nach monatelangen Chats mit einer KI sich das Leben genommen haben. Und die Eltern klagen jetzt auch gegen den Hersteller dieser KI. Und jetzt muss man, ich finde es irgendwie spannend, diesen Artikel einzuordnen. Nicht, dass Richard jetzt irgendwie sich in eine KI verliebt hat, das kann passieren. Aber das illustriert natürlich eine neue Form von emotionaler Bindung, die eben nicht auf Gegenseitigkeit beruht, sondern irgendwie durch starke Personalisierung und durch starke Kontrolle von Daten stattfinden kann. Er formuliert das ja selbst so, die KI sei programmiert, dass sie, ich zitiere, liebevoll, fürsorglich oder loyal ihm gegenüber ist und blendet sozusagen die algorithmische Seite des Ganzen irgendwie aus, sondern steht dieser KI total emotional gegenüber. Und ich finde, das Phänomen wirft dann spannende Fragen zu Beziehung, Einsamkeit und eben auch Technologie auf, die wir, glaube ich, in Zukunft noch viel, viel häufiger und stärker führen werden, wahrscheinlich führen werden müssen. Also in welchem Maße ersetzt oder ergänzt denn KI so eine zwischenmenschliche Verbindung und welche Implikationen entstehen, wenn Menschen zunehmend eine emotionale Bindung an Maschinen entwickeln? Es gibt natürlich wahnsinnig viele Datenschutz- und auch Ethikprobleme mit dem Ganzen. Also diese Chatlogs werden überwacht. Die Plattformen überwachen auch NutzerInnen. Das heißt, Privatsphäre, Kontrolle oder Autonomie. Es steht ein ganz großes Fragezeichen, glaube ich, noch dahinter, je nach Hersteller, je nach Land, aus dem die Software kommt und so weiter. Und irgendwo finde ich es natürlich auch, also aus kreativer Perspektive finde ich das Thema total interessant. Ich meine, es gibt schon seit, ich weiß nicht, wie alt der Film Her ist von Spike Lee, der ist über 10 Jahre alt, glaube ich, wo sich Joaquin Phoenix schon in so eine KI-Stimme verliebt. Aber es ist natürlich total interessant auch zu sehen, wo so Grenzen zwischen Technik und Gefühlen verschwimmen und auch wie die verschwimmen, wo Technik so eine Projektionsfläche wird, eine Konstruktion sozusagen. Das finde ich total interessant. Und es gibt wahnsinnig viele Studien, die das schon untersuchen. Da können wir gerne auch nochmal als Link in die Shownotes packen, denn ich finde es wahnsinnig spannend und gefährlich gleichzeitig. Ich finde KI natürlich dann interessant, wenn sie uns stärkt, wenn sie uns ja als schnelles Tool zur Verfügung steht und gleichzeitig total gefährlich, wenn es Emotionen oder den menschlichen Aspekt sozusagen ersetzen würde. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Markus. Hast du denn schon zu irgendeiner KI irgendeine Form von Beziehung aufbauen können?
Ja, ich lebe monogam, wie du weißt. Von daher weder KI noch echter Mensch. Nein, aber im Ernst, ich habe natürlich sofort zumindest erzählt, dass an Hör gedacht. 2013 übrigens erschienen von Spike Jones Regie, Joaquin Phoenix in der Hauptrolle und verliebt sich halt in den Avatar. Und das ist das ist eine Dramedy, sehr schöner Film. Und ich finde es halt sehr interessant, wo Menschen sozusagen ihre nahe Kommunikation aufbauen, wo sie sich gesehen, geborgen fühlen, aus welchen Motiven heraus das geschieht. Aber es ist schwierig. Also ich bin kein Psychologe, der sagen kann, ist das psychologisch auffällig, problematisch, ist es schon pathologisch und so weiter. Das kann ich nicht machen. Ich sage auch, Gott, wenn sich jemand in der KI verliebt, ja, okay, also und wenn eine Person damit glücklich ist, okay, aber ich glaube schon, dass diese permanente Eingebundenheit in digitale Kommunikationskulissen, dieses auch Verbundensein mit Interfaces, also man hat Kopfhörer auf und so ein Kopfhörer, so ein In-Ear ist ja schon eine Form der Intimität, also als Schnittstelle mit dem Körper, wenn man reden kann, wenn KIs einfach viel mehr können als einfach nur ja, nein, vielleicht Geschichte, also man führt schon so ein bisschen Konversation, man hat Audios dabei, man hat Visuals dabei. Ja, meine Herren, ich finde halt das Spannende, Beziehungsstiftung, Beziehungsführung außerhalb technologischer Kulissen, aber für wen das sozusagen anders ist, sagen wir mal, okay. Es gibt ja auch Menschen, die sich als Puppen identifizieren und sagen, wir sind eine Puppe und leben das Leben einer Puppe und so weiter. Ich möchte da kein Urteil sprechen. Ich finde es interessant, ich möchte das verstehen, aber ich finde es auch gar nicht so absonderlich, so sehr wir eingebunden sind und unser Leben gestalten mit KI und Digitalisierung. Und ich wünsche diesem Paar alles, alles Gute.
Welch versöhnliche Worte, Markus, mein Lieber. In dem Sinne können wir, glaube ich, auch den Fugis nur einen trotz allem besinnlichen Sonntag wünschen. Wir sind nächste Woche Samstag, wie gehabt, wieder für euch da. Wenn ihr uns eure Zuneigung oder Liebe schenken wollt, tut ihr das am besten auf Social Media in den Kommentarspalten oder über ein Like oder indem ihr den Podcast abonniert. Markus, auch dir, Sarah, vielen Dank, dass du dabei warst. Danke für den Beitrag und in dem Sinne überlasse ich es dir, die letzten Worte zu sprechen.
Liebe Fugis, bleibt golden.
Das war Fugengold. Das Podcast-Feuilleton mit Markus S. Kleiner und Marc T. Süß. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast, hinterlasst eine Bewertung und empfehlt uns weiter. Wir hören uns nächsten Samstag, überall, wo es Podcasts gibt.
Sprecherin der Kategorien Lotte Haus.
Fugengold wird produziert von Sweet Spot Studio.